Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Eins sage ich dir, sie ruft die Bullen, wenn sie dich hier findet.
Ach schon, lass mich rein. Ich bleib sowieso nicht lange hier. Also hör auf, mach keinen Stress, klar. Ist das eine Mischung da drin?
Hey, bedienst du dich immer so bei anderen?
Sei kein Wichser, Mann. Ich brauch das scheiß Benzin. Du siehst doch, alle hier haben Benzin. Ich bin die Einzige ohne.
Rodeo heißt dieser Film aus Frankreich, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Und ich kann schon so viel sagen. Ich glaube, es war auch schon ganz deutlich zu hören. Um Pferde geht es in diesem sehr schönen Film nicht. Wir haben noch einen zweiten bemerkenswerten Film aus Frankreich von einer Meisterin des französischen Autorenkinos, Claire Denis, mit Liebe und Entschlossenheit. Auch über diesen Film werden wir reden, aber selbstverständlich ganz klar Mission Impossible 7. Jetzt ist also dieser Film da. Alle hoffen, er könnte den Kinosommer retten. Ob das funktionieren kann, werden wir bereden im Verlauf dieser Sendung. Und wir werden nachfragen bei der Berlinale. Natürlich, wir wollen wissen, was bedeuten diese einschneidenden Maßnahmen jetzt für dieses Festival? Warum wurden sie überhaupt getroffen und was sind die Konsequenzen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit den Black Angels, Here and Now. Sie haben es ganz bestimmt schon an dieser Musik erkannt, an diesem tollen Thema. Wir reden jetzt über Mission Impossible. Es ist der Film Nummer 7, Dead Reckoning. Das ist nun wiederum der Teil 1. Also Nummer 7 hat 2 Teile. So etwa wie bei Harry Potter war das, ne?
Am Schluss. Ein bisschen, ne? Ja. Wobei ich glaube tatsächlich Nummer 8, also der nächste und letzte heißt dann auch Mission Impossible 8. Aber es ist einfach der zweite Teil dieses Abschlussdoppels.
Und damit herzlich willkommen erstmal Anna Wollner. Anna, danke dir schon mal. Wir haben jetzt wieder natürlich, möglicherweise, es ist das vorletzte Mal, die Paraderolle für Tom Cruise als Ethan Hunt. Anna, du hast dir den Film angesehen, so wie ich ja auch, hast dich aber auch unterhalten mit dem Regisseur Christopher McQuarrie. Und in erster Linie ist es natürlich immer die große Frage, ich glaube, jeder, der diese Filme sieht, fragt sich dann, oh, was hat er selber gemacht, Tom Cruise? Hat er wieder alle Stunts selbst gepackt? Also das können wir alles jetzt bereden. Aber sag doch erstmal, es gibt schon in diesem Film so ein paar Momente, vielleicht sind 2, wo man dann doch wieder merkt, das ist Tom Cruise, das ist was Besonderes und das stockt einem der Atem.
Ja, ich habe beim Gucken wirklich mit offenem Mund da gesessen in einer Szene und mir gedacht, das machen die jetzt nicht wirklich, aber sie machen es. Es ist eine Szene, über die auch schon sehr viel geredet wurde. Gedreht, das muss man sich bewusst machen am allerersten Drehtag, denn wäre hier etwas schiefgegangen, Tom Cruise schwer verletzt oder sogar gestorben, was nicht ganz unwahrscheinlich war, dann hätte man den Dreh einfach ohne große Mehrkosten abbrechen können. Und das war von Tom Cruise selbst so gewünscht, denn er macht ja wirklich alles selbst. Der lässt sich nicht dubeln und maximal anseilen, um Schlimmstes zu verhindern. Und das eben auch in dieser Szene.
Und die ist relativ kurz, Anna, sind da glaube ich so nicht mal Minuten, das sind fast nur Sekunden. Also er fährt hoch mit seinem Motorrad auf so einem Felsen. Unten ist diese übrigens wunderschöne Schlucht, die er dann auch sehen kann. Dann nimmt er Anlauf, fährt mit dem Motorrad ins Tal hinein oder fliegt, wenn man so will. Motorrad fährt runter und dann hat er seinen Fallschirm. Und im Prinzip wissen wir alle, Tom Cruise lebt.
Ja, der hat sich tatsächlich nach eigenen Angaben mit dieser Szene einen Kindheitstraum erfüllt. Monatelanges Skydive-Training bis wirklich zur perfekten Schirmbeherrschung. Er hat über 500 Trainingssprünge absolviert, davon teilweise 30 am Tag und ist 13.000 Mal mit dem Motocross-Motorrad eine Piste runter, um diesen Sprung zu üben, um diese Szene überhaupt drehen zu können. Und das Motto des Teams ist, ja, sei nicht vorsichtig, sondern sei vorbereitet oder wie Regisseur McQuarrie es beschreibt.
In fact, a lot of times Tom and I are asked, how did you do it? And our answer is, without being glib, we did it.
Tom und ich werden oft danach gefragt, wie wir Sachen gemacht haben. Und unsere Antwort ist immer die gleiche. Wir haben es einfach gemacht. Egal, ob es ein Sprung aus einem Flugzeug ist, wir ihn an die Seite eines startenden Flugzeugs hängen oder eben ein Motorrad eine Klippe runterfährt. Natürlich gibt es digitale Elemente, Crewmitglieder werden entfernt, Kabel, an denen die Kamera hängt. Uns geht es um die Erfahrung für die Zuschauer. Wir wollen, dass das, was die Aufmerksamkeit beim Gucken erregt, wirklich passiert.
is happening for real.
Und das tritt wirklich ein, weil dazu kommt noch, das Motorrad hat aus dramaturgischen Gründen kein Tacho und die perfekte Geschwindigkeit für diesen Absprung musste Cruise nach Gehör und nach Gefühl fahren. Und dabei durften dann auch die Kameradrohnen ihm nicht im Weg sein und auch die ganzen Kabel drumherum, mussten aber wiederum wieder nah genug an ihm dran sein, ihn von vorne filmen zu können, damit wir beim Gucken diesen Nervenkitzel auch haben, also dieses Gefühl der Nähe. Und es ist wirklich unglaublich, weil dieses Flattern seiner Gesichtshaut im freien Fall, da hat keiner einen Ventilator im Stand vor ihn gehalten. Dieses Flattern ist wirklich echt.
Anna, wir konnten die Szene deshalb auch so ausführlich besprechen, weil sie ohnehin jetzt ja in aller Munde ist und zu den Höhepunkten dieses Films gehört. Der ist, muss man auch mal sagen, was so die Geschichte betrifft, für mich gegen Null läuft. Also im Grunde genommen ist es völlig egal. Also die sind wieder irgendeiner Sache hinterher, dieser Schlüssel da, diese beiden Teile. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Spannender finde ich wirklich die Tatsache, dass es Tom Cruise in meinen Augen wieder gelingt, wie damals mit Top Gun, vielleicht doch mit dieser Art von Spektakel, die ja auch was sehr Sympathisches hat, den Kinosommer zu retten. Möglich wäre es.
Er muss, weil alles andere ist ja gefloppt, was bisher kam. Also es liegt jetzt wirklich, es gibt jetzt noch 3 Filme. Mission Impossible 7, Barbie und Oppenheimer, die nächste Woche starten, die den Kinosommer retten müssen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er es schafft, weil es wieder dieses handgemachte Action-Kino ist und nicht diese CGI-Schlachten, die wir jetzt schon hatten bei The Flash, auch wenn wir den auch toll fanden. Das ist hier nochmal, finde ich, eine ganz andere Art von Kino. Das ist eine ganz andere Art von Rausch. Und ich fand aber auch, also dass du, viele beschweren sich jetzt ein bisschen über die fehlende Handlung. Ich finde die Handlung brandaktuell, weil es einfach um eine künstliche Intelligenz geht, die alles bedroht. Das ist natürlich aufgeblasen und übertrieben. Aber wenn man sich mal diese einzelnen Set-Pieces rausnimmt, diese Eröffnung am Flughafen von Abu Dhabi, das ist, war für mich so ein 70er-Jahre-Agenten-Thriller, wo ich auch schon da gesessen habe, gedacht, hier kann jetzt nichts in die Hose gehen, der Film geht noch 2 Stunden. Oder diese Verfolgungsjagd in Rom haben wir wesentlich schlechter schon gehabt in Fast and Furious. Die haben noch eine Metallkugel gebraucht. Hier reicht einfach ein kleines Auto und Handschellen, um da Spannung reinzuziehen. Also ich bin wirklich rausgekommen mit der durchaus, finde ich, berechtigten Frage. Ich habe keine Ahnung, wie die das im letzten Film wirklich noch toppen wollen.
Auf jeden Fall ist es ein Film, ich finde, da stimmt das Wort schon, der auf sympathische Weise altmodisch ist. Übrigens auch so sein Verhältnis zu den Frauen und so. Also da merkt man irgendwie, er kommt auch aus einer anderen Zeit. Ich habe das auch sehr, sehr gern gesehen und ich habe mich natürlich auch immer wieder gefragt, wie sowas dann eben auch hergestellt wird und wie man es schafft, dann doch so bestimmte Ideale auch hier hochzuhalten. Das ist ein Film, der hat durchaus so eine gewisse moralische Tiefe.
Ja, genau. Also natürlich muss er die Welt retten. Er kann halt einfach nicht kleiner und er wird ja hier auch irgendwie so ein bisschen von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt. Deswegen kommen ja auch nochmal Frauenfiguren, die von denen wir uns eigentlich schon verabschiedet hatten, wieder neue tauchen auf und dann geht es eben um diese geheimnisvolle Waffe, diese künstliche Intelligenz. Es ist irgendwie schon spannend.
Das ist unsere Chance, die Wahrheit zu kontrollieren. Das Konzept von Recht und Unrecht für die kommenden Jahrhunderte. Sie kämpfen für ein Ideal, das nicht existiert. Nie existiert hat. Entscheiden Sie sich für eine Seite.
Ich finde es wirklich ein absolut doppeltes und auch doppelbödiges Spiel. Und es ist für mich wirklich eine Ausnahmeerscheinung im Blockbuster-Kino 2023.
Anna Wollner, schwer begeistert von, wir sagen ja so als Insider, MI7, also Mission Impossible 7 ist jetzt da. Wir freuen uns dann auf den 8. Film, der gleichzeitig der 2. Teil sein wird des 7. Films.
Und vermutlich der letzte.
Anna Wollner, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Hallo?
Wer hat da gerade angerufen?
Das war François. Er ist gerade dabei, die Agentur zu gründen und will das nicht mitmachen.
Schließlich habe ich François mal sehr geliebt. Aber das mit ihm und mir, das ist vorbei.
Wieso sagst du mir das?
In diesem kleinen Gespräch jetzt hier eben, das war sehr deutlich zu hören, schwingt Misstrauen mit. Wir sagen ja oft im Leben genau das Gegenteil von dem, was wir empfinden. Auch ein großes Thema des neuen Films von Claire Denis, die ja für ein sehr eigenwilliges, sinnliches Kino steht. Film lief auf der Berlinale und wie so oft verhandelt sie das Gefühl von Fremdsein. Und dafür müssen ihre Helden und Heldinnen gar nicht in die Ferne reisen oder dort leben. Sie können dieses Gefühl auch in ihrer ganz normalen, vertrauten Umgebung empfinden. So auch in dem Film, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, mit Liebe und Entschlossenheit. Das Porträt eines Paares, das sich mehr und mehr voneinander entfernt. Große Schauspieler, große Stars in Frankreich spielen hier die Hauptrollen, Juliette Binoche und Meng Song Langdong. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Katja Nicodemus.
Hallo Knut.
Katja, am Anfang lernen wir die beiden ja kennen, in sich ruhend, mit einer großen Liebe, mit einer Leidenschaft auch. Und man merkt das auch, also die Sinnlichkeit in diesem Paar. Ich finde, das ist sehr schön inszeniert, gerade am Anfang. Aber dann kommt es zu den Spannungen. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, woher diese Spannungen kommen. Die haben ja was zu tun mit diesem Anruf, den wir gerade gehört haben.
Naja, das beginnt ja im Grunde mit einer Liebesidylle, das Ganze. Oder total übertrieben. Unfassbare Schönheit, eben ein Paar, Sarah und Jean, im Urlaub, im hellblauen Meer, Berührung, Küsse, körperliche Nähe. Und ich finde, dass Juliette Binoche und Vincent Landon diese Zweisamkeit und Vertrautheit auf fast, kann man sagen, musikalische Weise spielen. Die sind ja im Fluss. Die haben einen Rhythmus, auch wenn sie dann wieder in die gemeinsame Wohnung gehen. In Paris haben sie eine Vertrautheit. Und man fragt sich erstmal, was soll hier denn in romantischer Hinsicht eigentlich schiefgehen? Aber dann eben wird dieses Paar eingeholt von der Vergangenheit. Also er ist ein ehemaliger Rugby-Spieler, der Jean, und der saß im Gefängnis, wir wissen nicht weshalb. Und aus dieser Vorzeit, kann man sagen, da tritt eine geheimnisvolle Figur ins Leben dieses Paares, nämlich François. Das ist der ehemalige Geschäftspartner von Jean, der hatte vielleicht auch was mit dessen Gefängnisaufenthalt zu tun, wir wissen es nicht. Mhm. Und der ist der Ex-Geliebte, der Ex-Lebensgefährte von Sarah. Und diese Figur, die zwischen den beiden steht, die wird gespielt von Grégoire Collin, die bleibt auf faszinierende Weise ein Phantom, eine Nemesis oder eine Liebesbetrug. Oder vielleicht auch eine Infragestellung der Liebe überhaupt.
Sarah ist übrigens eine Kollegin von uns, sie ist Radiomoderatorin, finde ich auch sehr sympathisch, ihren Beruf. Und wie so oft bei Claire Denis können sich ja Schauspieler und Schauspielerinnen neu erfinden. Man sieht sie so, wie man sie vorher niemals gesehen hat. Und ich finde, das trifft durchaus auch zu auf diese beiden großen Darsteller, Juliette Binoche und Vincent Landon.
Ja, man kann sagen, dass Claire Denis mit den beiden wie so ein Pas de deux entwickelt, der eben unaufhaltsam aus dem Takt kommt. Und was den beiden, Landon und Binoche, finde ich, hier gelingt, sie spielen die Liebe und die Verliebtheit und für unseren Blick den Zweifel an der Liebe. Mhm. Also die kleinen Risse, das haben wir auch vorhin gehört. Ja. Und das ja, sind dann ganz alltägliche Situationen, diese Dissonanzen. Also was weiß ich, er telefoniert, angespannt auf dem Balkon. Man sieht die Zinkdächer von Paris, der Stadt der Liebe. Und dann kommt sie nach Hause und fragt, was ist los? Und er sagt nichts. Oder eine Liebesszene, in der sie, also im Bett, sagt, mon amour, mon amour. So leidenschaftlich auf fast übertriebene Weise. Und es klingt eigentlich schon wie ein Abschied. Und ich finde, diese beiden Schauspieler, die spielen wirklich diesen Zweifel und diese Dissonanz auf großartige Weise. Und ich finde, ja, Juliette Binoches Figur wechselt ja dann auch nochmal in ein Skript des Verrats, an das sie aber auch nicht so wirklich zu glauben scheint. Eine Affäre, ein Wiederanknüpfen mit dieser geheimnisvollen Figur. Und diese Ambivalenz, die spielen beide Darsteller großartig.
Katja, die beiden spielen tatsächlich absolut überzeugend und trotzdem erinnere ich mich auch bei der Berlinale, es bleibt so ein gewisses Unbehagen bei diesem Film. Man fühlt sich nicht so ganz wohl in dieser Geschichte. Wie ging es dir?
Ja, ich habe schon ein wirkliches Problem mit der Musik, weil es gibt da so einen Soundtrack von den Tintersticks, der so dreuend und melodramatisch ist. Und ich finde, dieser raunende Sound, der kehrt eben die Vieldeutigkeit und den Zweifel an der Liebe so unnötig nach außen. Wir sehen ja schon ein paar, denen das Skript der Liebe entgleitet, dass sie nachspielen. Ja. Und es gibt, finde ich, auch eine völlig überflüssige Erzählebene, die um Rassismus kreist. Mhm. Also Jean hat aus einer früheren Ehe einen Sohn, 15-jährig schwarz, der ist in einer Art Antistimmung gegen den Papa, gegen die weiße Gesellschaft, aber eigentlich eine pubertäre Klischeefigur. Und du hast ja auch gesagt, Juliette Binoche spielt ja eine Radiomoderatorin und die interviewt auch immer wieder Menschen, die über rassistische Erfahrungen sprechen, zum Beispiel den französischen ja, Ex-Fußballstar Thuram. Und das scheint mir auch völlig aufgepfropft zu sein, diese Ebene. Braucht der Film nicht.
Ja, hat mit der Geschichte nichts zu tun. Katja, auf der anderen Seite ist ihr großes Thema wieder da, also die Körperlichkeit auch von Menschen. Nicht? Das ist ja etwas, was sie immer beschäftigt. Würdest du sagen, dass auch dieser Film, der im Gesamtwerk vielleicht doch schon eine Besonderheit ist, trotzdem ihre unverkennbare formale Handschrift zeigt?
Ja, sie macht ja wieder Körperkino, auch formal eben. Ja. Also Claire Denis erzählt ja diese Entfremdung des Paares auf unglaublich subtile Weise mit der Kamera. Also da gibt es ein Gespräch im Bad, bei dem Binoches Kopf vor der weißen Tür, dem Türspalt, wie so gerahmt, wie abgetrennt ist und er im Gegenschnitt sitzt da verloren vor so einer farbigen Wand und ja, dieses Paar ist mal gemeinsam im Bild, dann gibt es Schnitte, irgendwann Schwenks, also man könnte diesen Film in seiner, kann man sagen, ja visuellen Musikalität, in diesem Takt der aus dem Takt gerät, den könnte man eigentlich auch ohne Ton anschauen. Der würde immer noch funktionieren. Und ich fand es übrigens großartig, mit welcher Lässigkeit Claire Denis hier die Pandemie miterzählt. Hm. Also wie sie die Masken benutzt, um von der Entfremdung und Selbstentfremdung dieser Menschen zu erzählen, die sich vielleicht ja immer was vorgespielt haben und ihre wahren Sehnsüchte vielleicht auch wirklich wie hinter einer emotionalen Maske verbergen.
Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die Masken eben auch so als dramaturgisches Element so klug eingebaut werden in dem neuen Film von Claire Denis mit Liebe und Entschlossenheit. Liebe Katja, und am Schluss noch eine ganz andere Frage. Dieser Film lief ja auf der Berlinale, hat auch einen silbernen Bären bekommen und jetzt hat ja die Berlinale gerade für Schlagzeilen gesorgt mit Sparmaßnahmen. Zwei Sektionen sollen völlig wegfallen. Wie siehst du die Bedeutung dieser Maßnahmen jetzt für dieses große internationale Festival?
Ich meine, man muss es ja sich schon mal vor Augen führen. Die Berlinale wird um ein Drittel geschrumpft, also von 287 auf 200 Filme. Und das hat ja die Berlinale in einer Pressemitteilung als so super Move in die Zukunft verkauft, mit einer Sprache, mit der Konzerne Entlassungen beschönigen. Und ja, wenn das so super toll ist, das kinomäßig größte Publikumsfestival der Welt um ein Drittel zu schrumpfen, dann frage ich mich oder fragt man sich doch, weshalb Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck, die Geschäftsführerin, also der künstlerische Leiter, er und sie die Geschäftsführerin, das nicht seit 2020 schon getan haben. Und ich finde, das Alleinstellungsmerkmal der Berlinale war oder ist doch, dass sie sich sowieso rhizomartig auf die Stadt Berlin ausdehnt, dass sie eine Stadt und ihr Publikum, die angereisten Gäste in ein Kinofieber versetzt, eben das größte Publikumsfestival. Ja. Und jetzt zu sagen, toll Leute, ein Drittel weniger tut's auch, das ist nachgerade zynisch und ich finde auch kulturpolitisch total, ja, mega ungeschickt. Also vielen Dank, Frau Roth, für die Sparmaßnahmen.
Katja, ich werde gleich die Gelegenheit haben, mit Mariette Rissenbeck zu reden über diese Sparmaßnahmen, also die Geschäftsführung der Berlinale, gleich hier um 12 Uhr mittags. Dir erstmal herzlichen Dank. Tschüss.
Gerne.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, natürlich auch bei uns die Nachricht ziemlich eingeschlagen und hat uns betroffen gemacht, was die Veränderungen bei der Berlinale betrifft, die radikalen Einschnitte. Wir sind das Berlinale Radio, wir sind natürlich diesem Festival ganz besonders verbunden und wollen uns jetzt mal erklären lassen, was da überhaupt passiert, welche Konsequenzen das haben wird. Und ich kann jetzt reden mit der Geschäftsführerin der Berlinale, mit Mariette Rissenbeck, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Nachdem, was ich jetzt verstanden habe, lass uns vielleicht damit mal beginnen. Früher etwa 300 Filme, so wahnsinnig viel ist das übrigens für ein A-Festival dieser Größe, dieser Bedeutung dann auch schon nicht mehr gewesen. Jetzt durch die Sparmaßnahmen ein Drittel weniger, das heißt, wir landen bei etwa 200 Filmen. Ich finde das offen gestanden sehr, sehr wenig für so ein wichtiges Festival. Und ich frage mich auch, Mariette, damit geht doch diese Berlinale an den Kern ihrer Existenzberechtigung, auch ihres Markenkerns, nämlich ein Publikumsfestival zu sein, wenn das so extrem jetzt eingeschränkt wird.
Also das haben wir natürlich unter einem anderen Aspekt eigentlich betrachtet. Also erstmal haben wir geschaut, wie können wir ein möglichst großes Angebot für unsere ZuschauerInnen halten? Wie können wir das Publikum auch künftig mit gut 300.000 Tickets versorgen? Und von daraus gehend haben wir dann die Überlegung angestellt. Wir haben nicht gesagt, wir kürzen und dann gucken wir einfach, wie viele Tickets übrig bleiben. Also da war der Ausgangspunkt ein anderer. Und gleichzeitig haben wir ja, wie auch in unserer Pressemitteilung vermeldet, wir werden nicht auf Filme verzichten wie Nachwuchsfilme aus Deutschland oder Serien. Wir werden auch nach wie vor Nachwuchsfilme aus Deutschland zeigen und auch Serien, die sich für eine tolle Vorführung im Berlinale-Palast eignen zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht ein absoluter Verlust von diesen Formaten.
Diese Formate, klar, werden wir auch gleich nochmal bereden, aber ich bleibe jetzt nochmal beim allgemeinen Abschmelzen der Anzahl von Filmen. Warum ist denn so ein radikaler Einschnitt ein Drittel? Es ist doch ganz deutlich. Warum ist der offensichtlich für euch notwendig?
Also bei dem Drittel sind natürlich auch viele Kurzfilme. Es sind also die 287 Filme, die wir in diesem Jahr gezeigt haben, waren Lang- und Kurzfilme. Darunter, wenn ich mich richtig erinnere, 232 Programme. Also Programme kürzen wir dann so gut 30. Das ist dann irgendwie nicht ganz so die riesige Zahl, die man so vor Augen hat. Ich denke, ein Festival wie die Berlinale kann sich auch mal fokussieren. Es ist natürlich über viele Jahre immer wieder gewachsen und ich kann auch gut nachvollziehen, dass das so ein Blick aufs Festival ist mit dieser riesengroßen Vielfalt. Gleichzeitig doppeln sich auch, denke ich, ehrlich gesagt, Beiträge, dass man nicht unbedingt dann in 5 Variationen ein bestimmtes Thema anbieten muss. Also ich sehe die Gefahr der Verengung unserer Themen ehrlich gesagt nicht so. Wir würden nochmal prüfen, ob wir Filme besten noch mehr wiederholen können, weil wir einige Filme gar nicht fünfmal wiederholen, sondern deutlich weniger. Wir prüfen nochmal, ob wir die Saalbelegung so gestalten können, dass die Karten optimal verkauft werden können. So riesig groß sehen wir jetzt diese Einschnitte nicht, wie du sie jetzt gerade ein bisschen vermittelt hast.
Das ist übrigens etwa so auch der Sound der Presseerklärung. Also da wird ja auch immer so beschrieben, als sei das jetzt sogar ein Fortschritt, wenn man sagt, man nimmt jetzt zum Beispiel die deutsche Reihe weg, Perspektive deutsches Kino, nimmt die in die anderen Wettbewerbe rein. Ich finde, dass damit wirklich ein ganz wichtiger Punkt der Berlinale verloren geht, nämlich diese enge Bindung an den Nachwuchs. Diese Reihe hat ihren Charme dadurch, dass es Nachwuchsfilme waren, dass übrigens auch Filme liefen, die nur 40 oder 50 Minuten sind. Das bekommt man ins normale Programm auch nicht einfach so rein. Und wenn man jetzt diese Verbindung zum Nachwuchs abschneidet, finde ich das schon ein schlechtes Zeichen für so ein Festival wie Berlin.
Mhm. Also ja, kann ich zur Kenntnis nehmen. Also so, wie gesagt, wir haben es ein bisschen anders gesehen. Da hat natürlich jeder auch seine eigene Sicht und auch seine eigene, was er als Stärke der Berlinale sieht. Für uns war das jetzt nicht so richtig nachvollziehbar, es in der Richtung, wie du das beschrieben hast, zu sehen. Ich denke auch gleichzeitig, dass Nachwuchs bei uns immer eine große Rolle gespielt hat, egal ob das jetzt die Berlinale Talent sind oder bei Generation, wo es auch um Publikumsnachwuchs geht. Also dass wir kein Auge mehr für den Nachwuchs hätten, das möchte ich wirklich nicht bekräftigen, weil wir sehr wohl den Nachwuchs auch im Blick haben. Die Kontakte zu den Hochschulen werden wir natürlich aufrechterhalten und wir werden uns auch mit allen Filmschaffenden auseinandersetzen, die gerade einen Debütfilm machen. Das ist Teil unserer Arbeit. Aber klar, eine eigene Sektion würden wir künftig dafür nicht mehr haben.
Auch die Serien, was du erwähnt hast, finde ich, das war ja etwas, wo die Berlinale angedockt hat an eine ganz wichtige Entwicklung unseres Zeitgeistes. Also da hat sich auch was richtig gut etabliert, auch wenn es jetzt vielleicht einzelne Events geben wird. So als Bühne, genau wie die Nachwuchsbühne wegbricht, bricht dann auch das weg. Und das finde ich auch schade, weil da die Berlinale sogar ziemlich progressiv war.
Mhm. Also Serien werden wir weiterhin im Markt haben und wir werden natürlich auch die Serienmacher und Macherinnen weiterhin bei unserem Festival begrüßen. Es gibt da auch dafür Plattformen. Dass man jetzt eine Serie im Kino fürs Publikum zeigt, war schon was Außergewöhnliches, da bin ich ganz bei dir. Aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass dadurch die große Schnittmenge mit dem übrigen Festival entsteht. Also auch da hatten wir jetzt nicht so riesige Bedenken. Aber natürlich, jeder hat seine Perspektive, ich kann das auch nachvollziehen.
Mariette, Schnittmenge würde ich auch gar nicht sagen, sondern ich würde sagen, damit hat man ja sogar neue Kreise erschlossen. Aber du hast eigentlich noch nicht genau erklärt, warum jetzt in euren Augen diese einschneidenden Maßnahmen notwendig waren.
Also wir haben durch die Preissteigerung in den letzten Jahren ist das Berlinale Budget ziemlich stark in die Höhe gegangen. Als wir das übernommen haben in 2020, waren schon eigentlich knapp 30 Millionen. Und ich glaube, jeder kann nachrechnen, wenn man eine Inflation von 7% pro Jahr hat, dann ist man in 2-3 Jahren, braucht man 4, 5, 6 Millionen mehr, als man in 2020 gehabt hat. Das ist nicht mehr gegenzufinanzieren in Zeiten, wo sowohl wirtschaftlich gesehen das gesamte Land unter Druck steht, wie dann auch natürlich einzelne Institutionen wie BKM. Also es ist einfach nicht möglich im Moment, solche Mehrkosten aus anderen Quellen zu holen. Wir können jetzt auch nicht die Tickets unendlich die Ticketpreise in die Höhe schrauben. Wir können auch nicht die Akkreditierungsgebühren in die Höhe schrauben, weil am Ende können dann Leute kein Ticket mehr kaufen oder sich eine Akkreditierung nicht mehr leisten. Es ist eine begrenzte Möglichkeit für uns, zusätzliche Finanzierung zu finden. Und nicht nur die Anmietung von Kinos ist teurer geworden, auch die technische Dienstleistung, die Personaldienstleistung, unser eigenes Personal. Es gibt sehr viele Faktoren in der Kostendarstellung, die ich gar nicht beeinflussen kann.
Das kann ich mir gut vorstellen, das erleben wir ja alle auch derzeit. Bloß ich frage mich dann, warum nicht einen anderen radikalen Schritt, der vielleicht sogar dann, wenn man fokussieren will, sinnvoller gewesen wäre, nämlich endlich diesen zweiten Wettbewerb abschaffen. Also Encounters hat sich in meinen Augen, nicht nur in meinen Augen, nie wirklich etabliert. Ist ein Parallelwettbewerb zum Hauptwettbewerb, entzieht dem Forum und dem Panorama interessante Filme und schafft dennoch nicht die Aufmerksamkeit. Diesen Schnitt hätte ich zum Beispiel gut nachvollziehen können, zu sagen, wir lassen den weg und deshalb bleiben dann dafür eben die kleineren Nebensparten da, wie Serien und wie deutsches Kino.
Also, da ich jetzt die Geschäftsführerin bin und nicht die kuratorische Hoheit habe, verbietet es sich mir hier einen Kommentar zu geben. Ich hoffe, dass du das verstehst.
Ja, verstehe ich, aber ich wollte es aus meiner Sicht auch nochmal unbedingt gesagt haben. Eine Frage habe ich dennoch. Wenn diese Maßnahme jetzt unbedingt notwendig ist und wenn es so schwierig wird, auch für euch noch weiter zu finanzieren, warum nicht lieber ein Aufschrei statt einer Erklärung, die dann alles nochmal ein bisschen schön redet und alles noch versucht zu erklären und zu sagen, wir verbünden uns jetzt zum Beispiel mit der Akademie, mit der Filmakademie, mit den verschiedenen Verbänden, auch der Produzenten und der Regisseure, Regisseurinnen, und diesen Aufschrei, den hört man dann deutlich. Wir sagen, wir müssen diese Berlinale im Kern retten und zwar auch mit all den Qualitäten, die sie ausgezeichnet haben. Jetzt hat man den Eindruck, es wird abgeschmolzen und ich sehe die Berlinale im Kern durchaus bedroht, in ihrem Wesenskern.
Ja, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Also wir sehen beide den Kern unterschiedlich. Also wir sind der Meinung, wir haben den Kern der Berlinale beibehalten. Wir bleiben ein Publikumsfestival. Wir haben nach wie vor eine große Bandbreite. Wir haben auf die Elemente verzichtet, die wir auch in anderen Sektionen unterbringen können. Also da haben wir eine unterschiedliche Sichtweise.
Mariette, ich danke dir erstmal für das Gespräch. Wir sprachen eben über die Einschnitte. Dies war Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale. Dankeschön.
Danke dir. Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Warum trägst du kein Kopftuch? Du bist eine Schande.
Hey, wo wollen Sie hin? Kommen Sie zurück! Sie sind eine Schande!
Wir finden einen Weg, damit wir von hier wegkommen und wie andere Menschen leben können. Wir wollen doch, dass Rima normal aufwächst.
Dieses Land ist wie ein kranker, geliebter Mensch. Man lässt ihn nicht im Stich.
Unser Fluss, unser Himmel, ein Film von Maysoon Pachachi, gedreht in Bagdad, gedreht im Irak. Und dieser Film ist jetzt bereits in den Kinos zu sehen. Ein bemerkenswertes Werk, das uns ganz normal mit hineinnimmt in den Alltag der Menschen. 2006, drei Jahre nach der amerikanischen Invasion im Irak. Der Alltag ist geprägt von Gewalt, von Unsicherheit, aber auch von dem Bedürfnis der Menschen, ein ganz normales Leben zu führen. Ein episodisch erzählter Film mit einem großartigen Ensemble. Dabei ist auch Meriam Abbas, eine Berliner Schauspielerin, die im Irak geboren ist, zum ersten Mal dort jetzt einen Spielfilm gemacht hat. Ich konnte mich mit ihr unterhalten und zwar während der Premiere des Films in Berlin. Wir haben gerade einen kleinen Ausschnitt gehört. Besonders wichtig ist diese Szene mit dem Kopftuch. Sie trägt nämlich keines und wird bedrängt, wehrt sich dagegen. Und wir haben auch gehört, dass Menschen darüber nachdenken, wegzugehen. Auch das ist das große Thema dieses Films. Unser Fluss, unser Himmel, unsere Heimat. Wir bleiben hier. Dieses Land gehört uns. Wir lassen uns dieses Land nicht wegnehmen. Auch das wird in diesem sehr sehenswerten Film erzählt. Gleich im Gespräch im Meriam Abbas und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich sitze jetzt hier im wunderschönen Abendlicht vor dem großartigen FSK-Kino in Kreuzberg. Hier ist nämlich gerade die Berliner Premiere eines irakischen Films, den Sie unbedingt sehen sollten, denn es ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, eine Innenansicht zu bekommen, zuzusehen, wie es den Menschen dort geht, was die ganz normalen alltäglichen Sorgen, Nöte und Sehnsüchte sind der Menschen in Bagdad. Der Film heißt Unser Fluss, unser Himmel, hat auch schon sowas Beharrendes. Nicht? Das hier gehört uns und wir lassen uns hier nicht vertreiben. Wir lassen uns unsere Heimat nicht wegnehmen. Und in diesem großartigen Ensemble, das ist ja ein Ensemblefilm, ist ein Episodenfilm, ist auch eine deutsche Schauspielerin zu sehen, die wir bestens kennen aus vielen Theater- und Fernsehproduktionen, auch Filmproduktionen. Ich denke, auch jüngere Zuschauer kennen sie ganz gut durch die Pfefferkörner. Denen ist nämlich auch sehr, sehr verbunden. Ja? Also sowohl der Kinofilm als auch die Fernsehserie. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir sie sehen als Berliner Schauspielerin in diesem irakischen Film. Meriam Abbas, erstmal hallo, freue mich sehr.
Ich freue mich auch, Knut, hallo.
Wir kennen uns wirklich schon wahnsinnig lange, und zwar seit den Nachtgestalten. Ja, es ist aber so, seit den Nachtgestalten von Andreas Dresen, da hast du deine erste große Filmrolle überhaupt gespielt, dann eben diese schöne Laufbahn gemacht als Schauspielerin. Ich wüsste erstmal ganz, bevor wir über diesen Film reden, ganz allgemein von dir. Siehst du dich auch als, wie ich es jetzt gesagt habe, Berliner Schauspielerin?
Ich sehe mich als Schauspielerin, ehrlich gesagt. Ich sehe mich als, ich glaube sogar bei Wikipedia gibt es so einen Eintrag, deutsch-irakische Schauspielerin. Mhm. Ich weiß, ich habe immer mit diesen Zuordnungen ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich wirklich so zwischen den Welten mich empfinde. Ich sehe mich als Deutsch, also Berliner Schauspieler. Naja, ich lebe natürlich in Berlin. Ich habe immer einen Koffer in Berlin, wenn man so schön sagt. Aber habe tatsächlich, ich glaube, sogar in anderen Städten mehr gearbeitet als in Berlin, also was Theater angeht. Berlin ist meine Heimat tatsächlich. Aber ich würde nochmal den Wohnort vielleicht trennen von dem Arbeitsort oder so. Ja, genau.
Na, wichtig ist schon zu wissen, dass du in Bagdad da geboren bist, 1970, und da 12 Jahre gelebt hast. Das heißt also, du kannst die Sprache, kannst deshalb ja auch sowas drehen wie die
diesen Film und hast sicherlich schon auch viel mitgenommen von der Kultur, von der Lebensweise, von der Denkweise.
Ja, sicher. Ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen. Also ich bin geboren von einer deutschen Mutter und einem irakischen Vater und deswegen habe ich immer beide Sprachen von Geburt an gesprochen. Und das ist empfinde ich als ganz großes Geschenk, jetzt auch als Schauspielerin tatsächlich, eben in beiden Sprachen drehen zu können oder spielen zu können. Genau. Viele Erinnerungen und sind meine Wurzeln und interessanterweise durch dieses Projekt, was ich, also mein Dreh mit Mehsun an diesem Film, war tatsächlich das erste Mal nach 37 Jahren, glaube ich, dass ich wieder im Irak war. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass doch, vorher hätte ich vielleicht gar nicht so gesagt, dass meine Wurzeln, oder habe das nicht so empfunden, wie stark meine Wurzeln dort sind. Und es war aber wirklich sehr emotional, einfach weil viele Erinnerungen hochgekommen sind und es eine wunderbare Arbeit war und unglaublich tolle Begegnungen auch mit den Menschen dort, obwohl ich tatsächlich nicht in Bagdad gedreht habe, sondern in Sulaymaniyah, was im Norden vom Irak liegt.
Jetzt ist das ja ein, ich habe es ja schon gesagt, Ensemble-Film. Und das finde ich so schön, dass er dadurch, obwohl alles, was da passiert, ja ziemlich schrecklich ist. 2006, die Amerikaner sind seit 3 Jahren da, befriedet ist das Land wahrlich nicht. Aber trotzdem ist es, Miriam, für mich vor allem so ein Film über Nachbarschaft, über Hilfe, über Zuwendung. Und das, glaube ich, macht den Film so sympathisch bei all dem schrecklichen Geschehen, das es da auch gibt.
Genau, also was Mehsun wollte mit dem Film und was ihr, glaube ich, sehr gut gelungen ist, sie spricht immer von einem sehr schönen Bild, finde ich, wie ein zersprungener Spiegel, wenn er dir aus der Hand fällt und auf den Boden fällt. Und dann versuchst du, diese ganzen Teile wie ein Puzzleteil wieder zusammenzukleben. Und es entsteht ein Bild, was trotzdem ein Gesamtbild ist und trotzdem aber auch kaputt oder zersprungen. Und sie erzählt kleine Geschichten, deswegen Ensemblefilm eigentlich. Es gibt schon sowas wie eine Hauptdarstellerin, kann man schon sagen, die Schriftstellerin Sarah. Aber sonst sind es kleine Geschichten von einem, eigentlich nur, was in einer Straße in Bagdad spielt, wie Menschen eben gerade nach einem Krieg oder nach Zerfall eines Regimes, sagen wir mal, was mit denen passiert. Ne? Und auch natürlich die Frage, viele können nicht fliehen oder wollen nicht fliehen. Wie leben die Menschen weiter? Und was sind ihre Hoffnungen, was sind ihre Meinungen, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste? Und es ist eine sehr, sehr schwere Zeit gewesen, die ja noch weitaus noch nachgeheilt hat, abgesehen von den ganzen Traumata, die Menschen haben nach einem Krieg, danach der Bürgerkrieg, der ja auch entstanden ist, genau. Ich finde aber trotzdem, dass ihr das sehr gut gelungen ist, trotz dieser Schwere des Themas, auch zum Beispiel zeigt sie so einen irakischen Humor oder so, vielleicht Galgenhumor.
Lass uns mal deine Figur beschreiben, also die Hauptfigur, hast du gesagt, ist die Autorin Sarah, die nicht mehr schreiben kann, angesichts all des Schrecklichen, was da passiert, also sie ringt nach Worten und sie hört nach wie vor zu, beobachtet die Menschen, aber schreiben kann sie nicht, gespielt von Darina Al-Jundi. Wo stehst du da mit deiner Figur in diesem Ensemble?
Ich bin eine Freundin von ihr und meine Figur ist jetzt auch gar nicht so groß, ehrlich gesagt, aber es ist eben auch punktuell so eine Seite von Frauen, ne? Oder von einer Frau im Irak dort. Ich habe anscheinend, es wird auch alles nicht so ganz klar alles ausgespielt oder ausgesprochen, ich habe anscheinend eine Beziehung zu einem verheirateten Mann, der, ja, wann er mal Lust hat, irgendwie anruft oder nicht. Dann gibt es so eine depressive Seite auch, die sicherlich aus verschiedensten Aspekten, was auch mit der Lebenssituation zu tun hat, da aufscheint und wogegen ich auch Pillen nehme und dann meine Freundin sage, ich glaube, das ist aber hier die bessere Pille, nämlich beim Falafelmann die Falafelpille zu kaufen sozusagen. Dann bin ich aber auch eine Schwester, die so eine Mutterfunktion hat, einem Bruder gegenüber, den dann Schicksalsschläge ereilen. Ja. Was ich total mag an meiner Figur, die übrigens Dijle heißt, was Tigris heißt.
Wie der Fluss.
Wie der Fluss, Tigris, genau. Und es ist aber wirklich ein Name, der benutzt wird im Irak. Das ist eine sehr starke Szene, wo es um dieses Kopftuchtragen geht. Und das ist, ich meine, alles, was Mehsun geschrieben hat übrigens, das ist leider nicht erfunden. Das sind wirklich alles Geschichten, die sie jahrelang gesammelt hat und mit ihrer Autorin, die in Bagdad lebt, zusammengeschrieben hat.
Das ist schon eine wichtige und eine sehr starke Frauenfigur in diesem insgesamt sehr interessanten Ensemble in dem Film Unser Fluss, unser Himmel, über den wir auch gleich weiterreden. Vor dem FSK-Kino hier im Park sitzen wir in Kreuzberg und reden über den irakischen Film Unser Fluss, unser Himmel, der jetzt in Deutschland angelaufen ist, in dem Ensemble zu sehen. Auch Miriam Abbas, die hier eine wichtige Rolle spielt, weil das eben wichtig ist, dass diese Hauptfigur so viele Beziehungen hat. Also diese Autorin Sarah spiegelt sich ja in all den Menschen, denen sie begegnet. Und dazu gehört eben auch diese enge Freundschaft, diese sehr schöne Frauenfreundschaft zwischen euch beiden. Wie habt ihr das auch hergestellt? Das ist eine andere Generation, diese Schauspielerin, hat auch eine andere Geschichte, glaube ich, schon. Also du kommst da doch nach 37 Jahren hin. Szenen. Ich kann mir vorstellen, es war gar nicht so einfach, jetzt authentisch eine Figur zu spielen, der man auch glaubt, dass sie da lebt und dass sie all das mitnimmt, was die Menschen da erleben.
Das war wirklich ganz irre. Also ich habe auch gedacht, natürlich war auch dieser Aspekt, dass ich dachte, oh Gott, ich komme jetzt dahin. Wie ist das überhaupt? Ich war natürlich überwältigt, wirklich. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr kontrollieren. Einfach so die ersten Tage, wo ich angekommen bin. Aber dann muss ich dir sagen, es ist was ganz Interessantes passiert. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer weniger Schauspielerin war. Das kam auch dadurch zustande, durch die Begegnung mit diesen Menschen, die da waren. Also nicht nur der Cast, das sind ja alles, außer Darina, aber fast alles Iraker, IrakerInnen, die teilweise im Ausland leben, teilweise aber auch dort, von dort und überhaupt die Leute. Wir hatten 5 Sprachen am Set. Es ist wirklich von Drehtag zu Drehtag hatte ich das Gefühl, ich spiele gar nicht mehr, weil ich auch so viel gefüttert wurde durch wirklich die echten Geschichten von den Menschen, die teilweise diese Zeit auch erlebt haben. Insofern, nee, Knut, das war, fiel mir viel leichter als andere. Ich bin da so hingegangen erstmal und habe mich so vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Und dann aber habe ich das total vergessen und mich hat eigentlich mitgerissen, das, was ich da auch erlebt habe oder gehört habe von den Menschen. Und ich dachte, ja, ich brauche nur den Satz sagen und ich fühle schon, weil ich habe jetzt den Background sozusagen. Also die haben mir das abgenommen tatsächlich und authentisch eben in dieser Umgebung zu sein. Und da sieht es jetzt auch nicht so aus wie in der Zeit. So, aber
die Menschen waren eben da. Und
die Sprache. Die Sprache hat automatisch irgendwie alles aufgemacht. So.
Die Leute merken auch nicht, dass du so lange schon in Deutschland lebst. Also ich mag natürlich diesen Unterschied jetzt nicht, aber möglicherweise Menschen dort vor Ort.
Ja, da bin ich immer total, genau, du hast es ja gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass ich Arabisch drehe. Das rührt mich sehr. Ich denke auch immer so, weil ich höre aus dem Irak, wenn da Filme dann mal gezeigt werden, dass schon öfters kam, wer ist denn das? Sag mal, das ist doch eine irakische Schauspielerin. Wieso kennen wir die nicht? Die lebt doch gar nicht hier. Wo ist denn die? Und so. Also das ist ein großes Kompliment oder keine Ahnung, weil ich tatsächlich meine Sprache auch sehr lange hier in Deutschland nicht gesprochen habe, aber ich scheine noch so einen krassen Bagdader Dialekt zu haben, dass es glaubwürdig ist. Jeder hatte seine eigene Geschichte. Leider jeder Iraker. Ich weiß nicht, ob du Iraki Odyssey kennst von Samir. Da zeigt er, dass alle, so viele Iraker leben überall. Insofern ist das Gemeinsame tatsächlich die Sprache.
Weil die Regisseurin ja auch nicht im Irak lebt. Sie hatte eine ähnliche Perspektive wie du. Sie lebt schon sehr, sehr lange in London. Jetzt gibt es neben all diesen schönen Geschichten, also den sehr persönlichen Geschichten, ob das jetzt deine Geschichte ist mit den Brüdern, die ja sehr intim erzählt wird, finde ich, und mit einer großen Vertrautheit. Auch die Autorin, die Hauptfigur, hat eine Tochter zum Beispiel. Also auch da gibt es ja nochmal eine andere Generation. Aber es ist immer grundiert von dieser ständigen Bedrohung. Ob da jetzt Leichen auf der Straße liegen, ob es plötzlich ein Attentat gibt. Man hört Sirenen, man hört Schüsse, Entführung. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in diesem Film. Und auch das, glaube ich, war wichtig für euch, das mit herzustellen. Also eine Normalität, ja, aber immer vor dem Hintergrund eines absolut unnormalen Zustands?
Ich glaube, das habe ich vielleicht im Hinterkopf oder so, weil ich das eben zwar nicht erlebt habe, aber doch viel darüber weiß oder doch einiges mitbekommen habe. Und das ist, was ja auch in dem Film gezeigt wird. Das blendest du ja aus. Du. Das ist ja das Krasse eigentlich, dass man natürlich, man steht nicht auf und denkt, oh Gott, heute werde ich vielleicht entführt oder heute vielleicht ein Anschlag, so schrecklich das klingt, es gibt so etwas, dass man sich damit arrangiert oder eben in Humor umschlägt, solche Szenen gibt es ja auch. Das hat mitgespielt eben vor allem, weil diese ganzen Geschichten, die ich da auch nochmal vermehrt mitbekommen habe und die ich wusste, das ist immer im Hintergrund so, ohne dass du das direkt spielst. Ganz ehrlich gesagt, ist vielleicht ein bisschen stimmt, ich habe sogar so eine Szene, wo so ein, ich glaube, so eine Rakete im Garten einschlägt. Aber das könnte auch ein Schauspieler oder Schauspielerin spielen, die das vielleicht nicht erlebt hat. Aber da ist tatsächlich, es gab schon so Momente, wo Erinnerungen hochgekommen sind, weil ich bin 82 nach Deutschland gekommen, da war auch schon der Irak-Iran-Krieg, der zwar mehr an der Front gespielt hat, aber solche Erinnerungen gab es schon auch, ja.
Die Bedrohung war schon da, dieses Gefühl von ständiger Todesnähe, was der Film auch miterzählt, bei allem, was du zu Recht geschildert hast, auch eine Heiterkeit, eine Wärme, eine Liebe der Figuren untereinander. Ich finde, das macht diesen Film auch so liebenswert, dass man einfach sieht, wie die Menschen so eine eigene Stärke haben, so eine eigene Kraft haben. Das gilt auch für deine Figur und da wüsste ich natürlich jetzt ganz zum Schluss noch, wie es jetzt im Augenblick so steht mit deiner Schauspielerlaufbahn, Schauspielerinnenlaufbahn. Du warst in Homeland zum Beispiel zu sehen, Fremde Tochter, also ich nenne mal wirklich ein paar wichtige Produktionen, aber ich habe so das Gefühl, jetzt 1970 geboren, im Augenblick gibt es sowas fast wie so eine zweite Welle auch so in deiner Arbeit.
Das Glück gehabt, dieses Jahr sehr schöne Produktion zu haben. Ich habe einen ganz tollen Film gedreht mit Ali Tamim, eine Abschlussproduktion Noah heißt das Projekt. War eine ganz tolle Erfahrung. Im Moment arbeite ich auch an einem sehr interessanten Projekt, was aber noch nicht angedreht ist. Und da bin ich immer sehr abergläubig, zu viel zu erzählen. Ja. Ich freue mich gerade sehr über interessante Rollen, über das Älterwerden und über vor allem nicht stereotype Figuren. Darüber bin ich besonders glücklich, wenn das kommt. Und da scheint sich, habe ich das Gefühl, ändert sich so langsam. Also diese arabischen Mütter, die weinen, weil immer die Söhne kriminell sind. I'm fed up. Ich habe keine Lust mehr, die zu spielen. So ein bisschen. Ne? Und ich habe das Gefühl, es wird jetzt nochmal vielleicht auch durch eine andere oder neue Generation oder natürlich auch durch die Diskussion zum Glück, die gerade stattfindet, auch in der Filmbranche und in der Gesellschaft, wird nochmal mit einem anderen Fokus, mit einer anderen Perspektive. Und da habe ich das Gefühl, dass ich nicht davon profitiere, klingt so doof, aber dass ich die Chance habe, tatsächlich da auch dazu beizutragen und von diesem Stereotyp wegzukommen.
Jetzt haben wir erstmal gesprochen über diesen schönen Heimatfilm. Ich würde ihn direkt so nennen, ein irakischer Heimatfilm, weil das ist der große Begriff von Heimat, der in diesem Film beschrieben wird. Unser Fluss, unser Himmel. Unter anderem mit Meriam Abbas, bei der ich mich ganz herzlich bedanke für das Gespräch. Dankeschön.
Ich danke auch sehr, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, in diesen Tagen sehen wir viele Dinge mit anderen Augen. Auch vertraute Kunstwerke sehen wir uns anders an. Nicht zuletzt die Filme von Tarkowski, überhaupt Filme und Kunstwerke aus Russland, aus der Sowjetunion, neu bewertet, neu gesehen, auch in einem neuen Kontext gesehen. Das ist die große Leistung des Kinos Arsenal zurzeit. Also da laufen Filme von Tarkowski und es laufen Filme, Klassiker, auch richtig schöne Wiederentdeckungen aus der Ukraine, ukrainische Träume. Beide Reihen werden uns ja gleich beschäftigen, parallel gesehen, auch parallel besprochen und natürlich, wie bereits angekündigt, der Film Rodeo aus Frankreich, ein Debüt mit einer großen Kraft erzählt. Und ich sag's nochmal, es geht nicht um Pferde. Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Rodeo ist ein Titel, der möglicherweise etwas in die Irre führen könnte. Verbindet man damit doch so ein Bild von Pferden, die gebändigt werden müssen. In dem Film der Französin Lola Quiveron geht es jedoch um junge Männer auf ihren Motorrädern. Warum dieser Titel dennoch irgendwie Sinn macht, erklärt mir jetzt Anke Lewicke. Ich erstmal herzlich Grüße. Hallo Anke.
Hallo, da muss ich gleich mal sagen, ich habe ja den Motorradführerschein. Ne?
Ich wusste ich gar nicht.
Bei dem Film.
Ja. Danke, du hast mich noch nie mitgenommen. Sollten wir mal machen irgendwann.
Kann ich
ja
mal gerne machen.
Klar, so über die Autobahn jagen mit dir auf dem Motorrad stelle ich mir super vor. Ich halte mich auch ganz doll fest bei dir, Anke. Aber jetzt zurück zu dem Film Rodeo. Die Regisseurin hat ja, und das macht irgendwie auch Sinn, finde ich, diese Geschichte quasi auf der Straße gefunden.
Ja, und zwar spielt er in den Vororten von Bordeaux, in so, ja, wo Autobahnen stillgelegt sind, Industrieanlagen, wo diese jungen Männer eben immer zusammenkommen, die dann mit ihren Motorrädern so Übungen machen, so akrobatische Geschichten. Also die heulen mit dem Motor auf und dann heben sie ab und sind nur noch auf einem Reifen und dann machen sie aber noch irgendwelche Kunststückchen. Also es geht darum, Geschwindigkeit und Gleichgewicht so zu vereinen. Und sie hat sich lange in dieser Biker-Szene rumgetrieben, hat dann dort auch gespielt, die Regisseurin. Und es geht aber dann eigentlich um eine Frau, die 25 ist, Julia, die will eben auch in diese Biker-Szene rein. Und diese Frau ist auch eine Motorradfahrerin, also weiß, was sie da macht. Und aus diesen Originalschauplätzen, aus den Geschichten, die sie da gehört hat, hat sie eben die Fiktion entwickelt, eben eine Geschichte von Julia, die da versucht, eben mitzuhalten in dieser Macho-Gesellschaft.
Anke, schauen wir mal in die Kinogeschichte. Da haben wir natürlich Klassiker wie Der Wilde mit Marlon Brando oder logischerweise Easy Rider müssen wir hier erwähnen. Da steht das Motorrad ja immer so für Freiheit und für Aufbruch. Wie ist es jetzt hier in diesem Film?
Naja, also es ist schon im gewissen Sinne eine Subkultur. Also weil das sind ja alles Kids aus der Banlieue, also die kommen eben aus arabischen Ländern, aus Subsahara, sind aber auch weiße Franzosen dabei und so eine gewisse Perspektivlosigkeit ist schon da, dass die alle arbeitslos sind und die holen sich eben ihren Kick auf alle Fälle, wenn sie da auf dem Motorrad sind und das ist bei Julia eben auch nicht anders. Also die erlebt da auch Freiheitsgefühle und alles und ich finde, das ist aber trotzdem eine ganz interessante Figur, weil die erinnert mich auch an Rosetta von den Dardennes. Also weil auch hier geht die Kamera so mit ist eine Handkamera, sie ist auch so eine Kriegerin in eigener Sache, weil sie ja in dieser scheiß misogynen Gemeinschaft wirklich als Frau sich behaupten will. Da muss ich aber auch wieder an Titan denken, an diesen Film eben, der Cannes gewonnen hat, um diese Frau, die mit einer Maschine verschmilzt. Und hier haben wir eben auch so Sachen, dass wenn sie sich auf den Motorrad setzt und dann das aufheulen lässt, dann macht sie die Hand hinten zum Auspuff und riecht, wie es dann ist. Also der hat schon ziemlich viele Ebenen, dieser Film.
Anke, dann zum Schluss noch, man sieht ja so einen Film jetzt vielleicht schon wieder anders als noch vor ein paar Wochen, denn du hast es gesagt, er spielt in den Vororten von Bordeaux und man denkt dann möglicherweise an die aktuellen Ereignisse aus Frankreich, wenn man diesen Film jetzt sieht.
Ja, klar hat man das so im Kopf. Also ich meine, diese Gang, die würde ich jetzt nicht sagen, dass sie politisch oder rebellisch drauf sind. Das ist eben das, wo sie sich ihren Kick holen. Aber man kriegt natürlich trotzdem so eine Stimmung von den Vororten mit. Und was ich so ganz gut finde, es gibt ja so viele Banlieue-Filme, die ins Genre gehen und die dann sozusagen das Genre über den eigentlichen, über das Lebensgefühl legen und die dann eigentlich nur noch so eine gewalttätige Konsequenz zeigt. Aber dieser Film bleibt eben Julias Geschichte. Da gibt es dann auch so ein bisschen Genre, weil die planen immer so, ja, wie man große Motorräder steht und so weiter. Aber trotzdem, wenn man mit ihr auf dem Motorrad sitzt, dann ist man ganz bei ihr und vielleicht ist ja das Gute, dass jeder so sein eigenes Freiheitsgefühl hat, dass man das ja vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann oder eins zu eins kapieren kann. Und der Film lässt ihr eben auch ihr sehr eigenes Freiheitsgefühl.
Rodeo aus Frankreich jetzt im Kino zu sehen, wir haben es gehört, keine Pferde, aber Motorräder, Anke, und ich freue mich schon riesig für unseren Trip, wird mir erstmal einen schicken Sturzhelm besorgen, Anke. Anke Lewicke. Besser ist, ne? Anke Lewicke war das über Rodeo. Danke dir. Tschüss. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es ist eine schöne Tradition, eine sehr alte Tradition im Kinoarsenal in Berlin, dass man im Jahr, und zwar immer so im Sommer, sich das Werk von Andrei Tarkowski ansieht. Ein sehr einflussreiches Werk, ein großes Werk, das der sowjetisch-russische Künstler geschaffen hat. Dieser Blick ist natürlich auch in jedem Jahr irgendwie anders. Das ist ja auch der Reiz, dass man sich ein Werk immer anders ansieht, weil die Zeitumstände, auch man selber, doch sich immer zu verändert. In diesem Jahr nun ist diese Reihe ganz besonders wichtig, finde ich, vielleicht auch ganz besonders interessant, weil sie ja auch gekoppelt ist mit einem anderen Blick. Und dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich die verantwortliche Kuratorin, sowohl für diese Tarkowski-Reihe als auch für die Reihe Ukrainische Träume, Barbara Wurm vom Arsenal. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Barbara, wir haben ja uns auch gesehen zur Eröffnung der ukrainischen Reihe, also Ukrainische Träume mit einem Werk von Dovchenko. War sehr beeindruckend übrigens dieser Abend. Es waren ukrainische Künstler und Künstlerinnen auch dort. Also lass uns vielleicht auch damit mal beginnen. Also zu sagen, wir schauen auf das ukrainische Kino, ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade finde ich in dieser Zeit, weil man es damit vielleicht auch einer anderen Autonomie zuführt. Also man nimmt es raus aus diesem Kontext, den wir ja früher immer gesehen haben. Das war ein Blick, den hatte ich auch, nämlich das sowjetische Kino.
Ja, es gibt wahnsinnig viele Ebenen der Verschiebungen, die möglich sind und, glaube ich, auch notwendig sind. Und wenn wir zum Beispiel schauen, was publiziert wurde über das Kino und unter welchem Rahmen das immer gesetzt wurde. Ich selber habe auch an zwei Bänden mitgearbeitet. Klassiker des sowjetischen und russischen Kinos hieß es da immer. Ja. Und die fünf größten und wichtigsten ukrainischen Arbeiten, die waren da subsumiert. Also das eine, da gebe ich dir vollkommen recht, das müsste man immer rausstreichen, ja, dass es notwendig ist, die Differenzierung zu machen. Und das andere ist, eben es auch letztlich autonom oder eigenständig zu setzen, weil gerade der Kontext, in dem dieses jetzt Wiederentdeckte, neu, ja, im Zuge auch der Rekanonisierung, des Überdenkens einfach unserer, auch intuitiv oder eben zu wenig bewusst immer selber mitgetragenen Kanonisierung. Das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt und für aus der ukrainischen Perspektive ist sogar die sozusagen nur das Aufmerksammachen auf die Differenzierung zu wenig im Moment. Es war ja die Idee, wirklich diese beiden Reihen erstmal in einer zu verknüpfen und so als Konzept würde ich sagen, aus der Perspektive des Umdenkens von Tarkowski oder vom Blick auf Tarkowski ist es für mich immer noch die Hauptperspektive. Der neue Kontext ist jetzt erstmal der, dass ich versucht habe, die Aufmerksamkeit pro Film von Tarkowski auch auf einen, mindestens einen, wenn nicht zwei Filme aus der Ukraine zu lenken. Aber das geht für einige fast noch nicht weit genug. Die sagen, also die junge Generation sagt, genauso wie wir uns als ukrainische Kultur jetzt ausschließlich im westlich mitteleuropäischen Raum im Weltkino sozusagen Zusammenhang präsentieren wollen, so muss auch dieses Kino jetzt sozusagen frei von unseren, selbst von dem post-sowjetischen Kontext erfolgen.
Es ist vielleicht noch nicht so ganz klar und es ist auch sehr kompliziert zu sagen, was wäre denn jetzt der andere Blick auf Tarkowski? Die Reihen laufen parallel, also wird man es auch im besten Falle parallel wahrnehmen?
Naja, das eine ist, dass, wie gesagt, die Verschränkung ja im Kinoplan aktuell so, die man noch gesetzt ist, dass man es als Blöcke wahrnehmen soll und kann. Ich habe es versucht wir haben verschiedenste GesprächspartnerInnen. Wir hatten zum Beispiel zum Auftakt eben von Tarkowski zwei ukrainische Kulturtheoretikerinnen und Filmhistorikerinnen. Und das war ein wahnsinnig aufschlussreicher Abend, weil es genau gezeigt hat, auf welchen Ebenen dann überhaupt ein Umdenken stattfinden. Also ich würde sagen, das eine ist, dieses ist ein bisschen auch das Schweigen sozusagen oder auch die Forderungen eben nach einem Aussetzen von russischer Kultur. Ich glaube, wir sind schon einen Schritt weiter. Mhm. Wir sind schon jetzt im Jahr danach, wo es darum geht, schon wieder bearbeiten, aber unter kritischerem Blick vielleicht. Sozusagen das Besondere an diesem Genie war ja auch immer so ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man eben Tarkowski nur immer im Hinblick auf Tarkowski zeigt und immer in diesem Rahmen belässt, dann wird man auch nicht rauskommen aus der Optik. Und so habe ich jetzt diesen im Kontext vergrößert und will zeigen, dass auch pro Epoche es einfach ein Ungleichgewicht innerhalb der sowjetischen Kulturlandschaft gab und allein auf diese Hierarchien hinzuweisen. Was einfach zum Beispiel Tarkowskis Nähe zu Kultureliten und zu Kulturdynastien innerhalb Russlands betrifft, die ihn automatisch privilegiert gemacht haben als der ja auch sozusagen figuriert hier immer und als der er groß geworden ist, nämlich als dissidentischer anderer Künstler. Andere, also Parajanov war in der Zeit, wo Tarkowski dann doch nochmal seinen Film durchgebracht hat, war er im Knast. Ja.
Jetzt hast du ja schon versucht, ein bisschen zu beschreiben, diesen Kontext. Ich denke mal, einen Begriff müssen wir unbedingt erwähnen und Dekolonisierung. Also das eine ist der Kanon, der ist uns sehr vertraut und übrigens auch die Filme von Tarkowski. Aber wenn man jetzt diesen Weg geht, den ihr versucht gerade zu gehen, ist das vielleicht auch ein Schritt dahin?
Ja, natürlich. Das ist also, ich glaube, auf der Ebene der Institutionen, der Kanonisierung, des Nachdenkens über wie sind Kanons zustande gekommen, ist der erste Schritt und der beinhaltet aber auch, weil er natürlich so stark in einem zentralistisch organisierten Filmindustrieland, in einer Filmindustrie entstanden ist, hat sehr viel mit Zensur zu tun. Zensur hat sehr viel mit Themensetzung zu tun. Themensetzung hat sehr viel mit Geschichtsschreibung und Geschichtsproduktion zu tun. Und es sind eben alles Diskurse, die zwar, natürlich kann man sagen, Tarkowski hat wahrscheinlich, als er die Sachen dann durchgebracht hat, einen gewissen Freiraum gehabt, aber gleichzeitig zeigt ja die ganze Tarkowski-Forschung schon, wie sehr das eben mit Beschränkungen zu tun hat. Und ich glaube, zu dieser Revision aus dieser dekolonialisierenden Perspektive, das ist ja ein Schlagwort, was natürlich skeptisch betrachtet wird, weil es nur zu einem Umdenken auf einer großen Ebene führen muss, nämlich im Kalten Krieg hat die Sowjetunion ja immer sich den antikolonialen Aspekt auf ihre Fahnen schreiben können und geschrieben. Und jetzt, was heißt jetzt, kommen wir drauf, also in Osteuropa und Zentralasien kommt man schon seit 70, 100 Jahren drauf, dass es sowas wie einen internen sowjetischen und auch eben post-sowjetischen Kolonialverhältnisse gegeben hat. Und die muss man versuchen, auf den verschiedensten Ebenen aufzuzeigen. Ja. Man muss sie nicht krampfhaft suchen, aber man muss kritischer hinschauen.
Und das leistet ihr zurzeit im Arsenal, also mit diesen beiden Reihen in unmittelbarer Nähe. Das ist auch Neuland und das ist auch heikel durchaus. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch um Diskussionen auszulösen. Vielleicht noch ein Tipp fürs Wochenende. Wo sollte man jetzt unbedingt hingehen?
Naja, also der Tipp fürs Wochenende ist der 16.
Also
Juli,
Sonntag?
Der Sonntag. Genau, da sind es gleich zwei Filme, herausragende, würde ich sagen, Meisterwerke des ukrainischen poetischen Kinos. Um 19 Uhr der Sergei Parajanov-Film, Die Schatten vergessener Ahnen, ein wirklicher Klassiker. Und um 21.15 Uhr der Weiße Vogel mit dem schwarzen Fleck von Yuri Ilyenko. Beide Male von ukrainischen Filmhistorikerinnen und Wissenschaftlern eingeleitet und besprochen. Und glaube ich, wird eine große, große Feier.
Und parallel dazu laufen eben auch die Filme von Tarkowski, Ukrainische Träume. Und schon, wenn du diese Titel jetzt nennst, merkt man, man hat die ja früher überhaupt nicht als ukrainisch authentisch wahrgenommen. Also allein das ist schon wichtig, finde ich, daran mal zu erinnern, dass das ukrainische Filmkünstler sind, die sich jetzt präsentieren, deren Werke zu sehen sind
im Kinoarsenal. Herzlichen Dank für das Gespräch, Barbara Wurm, und viel Erfolg natürlich für diese Reihen jetzt im Sommer. Dankeschön.
Danke auch.
Und wir sind damit auch schon fertig. Dies war 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit dem Weekender und Raffaella Segarra. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.